SRF 3 Input Podcast.
In der Schweiz nehmen sich jedes Jahr etwa 1300 Menschen das Leben. Zwei Drittel davon sind Männer, auch Väter. Väter wie der Swisscom-Chef Carsten Schloter, der drei Kinder hinterlässt. Was heisst das für Kinder, wenn sich ihren Papi auf die Art und Weise verabschiedet? Ein älterer Teil, der einem durch Hoffnung, Zuversicht und «Es kommt schon gut» beigebracht hat. Im Input reden Hinterbliebene über den Freitod von ihren Vätern und Fachleute versuchen, das Warum zu ergründen. Am Mikrofon der Gaudenz Weber.
Ich habe uns allen am meisten auf ein Zeichen gehofft, wieso das gegangen ist.
Wir haben alle irgendwie gewusst, dass er Todessehnsucht hat und wir haben erwartet, dass es irgendwann mal probiert.
Rund 4/5 von Suizidenten leiden an einer psychischen Krankheit, bevor sie sich das Leben nehmen.
Er ist einfach gegangen.
Im tiefsten habe ich das Gefühl, Suizid sei eine Form von Aggression, für noch einmal ganz klar sich anzumelden und zu sagen, ich werde schon da gewesen.
Er hat sich minderwertig gefühlt.
Input.
Der Christian Messikommer ist jetzt genauso alt, wie sein Vater war, als er sich das Leben genommen hat. 49. Heute ist der Journalist aus Zürich selber Familienvater. Ein mittelgrosser Mann mit braunen Augen, schwarzen Haar, leicht angegraut, Jeans, ein hellgrünes T-Shirt, ein Lederbändchen mit Anhänger um den Hals. Und wenn er von seinem Vater erzählt, schwingt Bewunderung mit.
Mein Vater war so einer, der als Büzerkind aufgewachsen ist und mehr hat wollen. Hat nicht wollen wie sein Vater, wo er selber musste zuschauen, wie der nicht hat können seine PS auf den Boden bringen, hat er mehr wollen. Und er hat krampfen, der hat Ehrgeiz gehabt und er hat sich selber weitergebildet, um den Posten überzukommen, den er dann hatte. Also er war auch Betriebsleiter in einer KMU mit etwa 110 Angestellten in der Nutzfahrzeugbranche. Und als Betriebsleiter war er natürlich auch viel unterwegs gewesen. Wenn er rum war, dann war er ziemlich erschöpft gewesen. Und unter der Woche habe ich eigentlich am Morgen gesehen, wenn er zum Haus aus ist und wenn er heimgekommen ist, das war meistens schon die Zeit gewesen, wo ich ins Bett gehen musste. Und dann irgendwann bin ich älter gewesen und durfte länger aufbleiben. Und dann habe ich den Papi noch gesehen, heimgekommen. Und dann hat mir aber einfach mal mein Bier angestellt und hat gesagt, husch, lass ihn in Ruhe, er braucht jetzt seine Ruhe und so. Also man hat nicht viel gehabt vom Vater, schon unter der Woche nicht. Und am Wochenende hat er dann vielleicht auch mal müssen ein bisschen durchhängen und man hätte ihn auch so ein bisschen in Ruhe lassen sollen. Ich meine, man kann schon mit meinem Vater so shooten und so Sachen, was man als Teenie irgendwie macht, so umeinander bolzen und durch den Wald durchstreifen. Aber es hat schon nicht so gegeben, so die ganzen Familienwochenende, das hat es bei uns schon eher weniger gegeben. Wir sind auch nicht irgendwie so als Familie in die Ferien. Gut, wir haben ein Einfamilienhaus gehabt, vielleicht haben wir es auch nicht so dick gehabt, ich weiss es gar nicht. Mein Vater war ein sehr belesener Mann und wenn man ihn etwas gefragt hat, hat man eine Antwort bekommen. Wenn er keine Antwort hatte, hat er sich schlau gemacht und die Antwort geliefert. Er war ein intelligenter, belesener Mann und hat wirklich einen grossartigen Humor gehabt. Manchmal so ein bisschen Monty Python-esque, so schräges Zeug, aber das hat mir schon gut gefallen. Er war ein musisch Begabter, hat gesungen und musiziert und super können zeichnen, ich habe ihn immer bewundert und so. Also, da muss ich schon sagen, er war eigentlich ein wahnsinnig Begabter und vielleicht zu begabt.
Der Bützer Sohn hat es zum Einfamilienhäuslebesitzer gebracht, in einem Dorf im Aargau. Hat einen guten Job gehabt, eine Frau und drei Kinder. Der Christian ist der Jüngste. Und dann Krise.
1968 hat der Schienz angefangen, wo er mal irgendwie nicht eine Promotion bekommen hat in der Firma, wo er eigentlich verdient hatte.
Und also Beförderung.
Genau, ja. Und dort hat er einen Nervenzusammenbruch gehabt. Und dann hat es auch noch schwierig gehabt in der Ölkrise. Dort muss ich sagen, hat er sich also alles ausgerissen, was er konnte. Jeder, der er musste entlassen in der Nutzfahrzeugbranche, ist das ziemlich her gewesen, die Ölkrise. Im 73. Da hat er für jeden einen Job gefunden. Also hat man einfach gesagt, du, schau, ich kann dich nicht mehr zahlen, wir müssen dich entlassen. Aber wenn du willst, kannst du am Montag dort weiterarbeiten. Und ich glaube nicht, dass es Mengen Arbeitgeber gegeben hat, vor allem in dieser Branche, die sich so für seine Angestellten verwendet hat. Und natürlich hat ihn das auch Substanz gekostet. Und irgendwann hat er dann bei einem Psychiater Stunde gehabt und dann hat er irgendwann angefangen, Medikamente zu schlucken. Und also, ich meine, was er in der Schublade gehabt hat, das ist alles rezeptpflichtig gewesen und das hat man vermutlich auch irgendwie auf der Gasse können handeln.
Also hat er an einer Depression gelitten?
Ich glaube, endogene Depressionen hat das geheißen. Er hat eben auch die ganze Glücklichmacher gehabt und so, wo ihn darüber hinweggebracht haben und wo ihn das Leben einigermaßen lebenswert gemacht haben. hat dann lange den IV bezogen, hat nicht mehr arbeiten können, rein wegen der Nerven und so, und hat sich sehr, sehr oft zurückgezogen, ist selten irgendwie am Familienleben teilgenommen.
Was war der Rückzugsort von Ihrem Vater?
Entweder Schlafzimmer oder irgendwie Garage. Und dann so etwa ein halbes Jahr, bevor er sich das Leben genommen hat, ist er plötzlich wieder unter die Leute gegangen und man hat so das Gefühl gehabt, yes, es geht aufwärts mit ihm und so. Und dann hat wieder so ein bisschen an dem Vereinsleben hat er teilgenommen. Er ist wieder unter die Leute gegangen, ist wieder so ein fröhlicher Mensch gewesen, wie man ihn so eigentlich kennt hat. Und dann eines Tages, an dem 10. August 1984.
An dem 10. August 1984 ist es passiert. Dabei hat die Familie gedacht, es gehe dem Vater wieder besser. Er sei zurück im Leben. Heute vermutet der Sohn, der Vater ist nochmal zurückgekommen, um sich zu verabschieden und sich dann das Leben zu nehmen.
Er hat sich wirklich einfach in der Nacht zurückgezogen in die Garage, die Türe zugemacht, abdichtet, den Motor angestellt und hat gewartet, bis Kohlenmonoxidvergiftung ihn tot macht. Am 10. August 1984 bin ich heimgekommen vom KV und da hat es die Leute und es tut mir so leid und fällt mir um den Hals und was tut mir so leid. Und irgendwie war da Gastüren ausgehängt oder so etwas. Dann dachte ich, die ist in die Garage reingefahren, die Kollegin, die da mich heulend umarmt hat. Und dann irgendwann habe ich den Zwischensatz auch mitbekommen, dass sich mein Vater das Leben genommen hat. Und da muss ich ehrlich gesagt sagen, wir haben es alle irgendwie gewusst und erwartet, dass er Todessehnsucht hat. Und wir haben es erwartet quasi, dass er es irgendwann mal probiert. Aber in diesem Moment hat man es einfach wirklich nicht erwartet.
Der Christian Messikommer war 21, als sich sein Vater das Leben genommen hat. Der Papi hat ihm schon vor seinem Freitod gefehlt, sagt er. Wie er damit klargekommen ist, hören wir später. Treffen wir jetzt auf einer Parkbank zu Luzern Jasmin Achermann. Sie ist 23, Gesundheitsfachfrau aus Beckeried im Kanton Nidwalden. Eine kleine, aufgestellte Frau mit dunkelrot gefärbten halblangen Haaren, blaue Augen, knielange Jeans, ein hellgrünes Poloshirt. Die zweitjüngste von vier Geschwistern. Jasmin ist in einem Bauernhaus aufgewachsen. Sie war 18, als sich ihren Vater das Leben genommen hat. Er 64.
Mein Vater war sehr ein geselliger Mensch. Er hatte Freude, wenn Leute um sich herum waren. Er war immer draussen. Also Sommer und Winter. Im Sommer ist er am Brüder geholfen heuen. Im Winter hat er Schneegeschaufeln geholzt. Er ist eigentlich selten einfach gehockt. Er hat immer etwas gemacht. Und er hat auch das gemacht, was ihm Freude gemacht hat. Früher in den Bergen oder wandern oder in ein Dorffest oder so. Das war immer eher der Papi dafür, dass wir wieder zu Mami gehen.
Was hat Ihr Vater geschafft?
Mein Vater war Maschinenoperateur. Seit Jahren und Tagen, seit ich mich mal erinnere, hat er bei der Flugzeugwerkstatt geschafft. Man hat ihn dort auch geschätzt, das hat man auch im Nachhinein. Aber weil er so einen Geselligen und er da mit den Jungen hat er, glaube ich, noch so gut können. Und er hat sich immer Mühe gegeben. Er hat noch irgendwie mit 50, 55 gelernt, am Computer zu arbeiten. Und das hat er auch wieder daheim erzählt. Und ich war ja gerade in dem Alter, als das auch gekommen ist. Und ja, das war eine gute Sache.
Der gesellige, naturverbundene und immer aktive Mann war auch noch etwas anderes gewesen, nämlich Alkoholiker.
Durch das, dass mein Vater Alkoholiker war, war es nicht immer einfach gewesen. Aber ich denke, vor allem, als wir Kinder klein waren, es war eigentlich super schön. Man hat Ausflüge gemacht. Oder man konnte auch daheim mit dem Papi sitzen und eins jassen. Das hat er uns Kind allen beigebracht. Oder ist geschlitteln. Also wir haben eigentlich immer etwas unternommen. Und ich hatte eine sehr schöne Kindheit.
Wann ist denn Ihr Vater zum Alkoholiker geworden? Haben Sie das immer mitbekommen? Das wird wahrscheinlich nicht immer so sein.
Also ich habe ihn nicht anders gekannt. Es war eigentlich immer so etwas, am Anfang eher so etwas weniger, dass man es gemerkt hat. Ich denke, auch als Kind, das realisiert man ja nicht gerade von Anfang an. Und dann war das eigentlich immer so ein bisschen präsent. Auch wenn er dort trocken war, ist das immer so, ja, wie lange geht es? Bleibt es so? Ändert sich das wieder? Und ja, es war eigentlich immer so ein bisschen das Thema in der Luft. Man hat zwar nicht wirklich in der Familie darüber diskutiert oder gesagt, es war einfach irgendwie da gewesen. Ja.
Haben Sie noch nicht, warum er Alkoholiker war?
Nein, keine Ahnung. Es war einfach so. Also, er war, wie soll ich sagen, ein angenehmer Alkoholiker in dem Sinn. Also, Er hat seit Jahr und Tag am gleichen Ort gearbeitet. Also hat nie irgendwie, dass er beim Arbeiten Probleme gehabt hat mit dem. Und das ist, also, wie soll ich sagen, ein lieber Alkoholiker. Man hat es nicht immer gemerkt. Man hat es manchmal geschmeckt, manchmal halt auch ein bisschen gemerkt. Und manchmal war es einfach ganz normal gewesen. Also, es ist ja auch Krankheit. Und er hat mehrmals einen Entzug gemacht und der Alkohol war einfach stärker gewesen.
Eine schöne Kindheit hatte sie, sagt Jasmin Achermann. Auch wenn es nicht immer einfach war wegen der Alkoholsucht vom Vater. Natürlich hat es ab und zu mal Reibereien mit der Mutter.
Es war sicher schwierig, eben auch mit dem Thema Alkohol. Dass es etwa mal Reibereien gegeben hat, wegen, ja, wenn er in aus spät heimgekommen ist und wir Kinder schon im Bett sind, dass wir nicht können gute Nacht sagen und so. Ich denke, es war auch für meine Mami nicht immer einfach unter diesen Umständen. Aber meine Mami hat das super gemacht und sie hat uns Kind eigentlich immer alles gegeben, was man von einer Mami sich wünschen kann.
Und der Papi aber auf seine Art auch, oder? Wenn ich sie richtig verstanden habe, nicht vorher.
Ja, auf jeden Fall. Also, ich weiss zum Beispiel, mein Papi ist immer platzt vor Stolz, wenn ich ein super Zeugnis heimgebracht habe. Und dann irgendwann so in der oberen Klasse habe ich dann auch angefangen, meine Zeugnisse von meinem Papi zu unterschreiben, weil einem das einfach ja, ein gutes Gefühl gegeben. Wenn er untertags nicht viel rum war, so hat mir das immer das Gefühl gegeben, er ist stolz auf dich. Und doch, ich habe es eigentlich sehr gut mit meinem Papi gehabt, ja.
5 Jahre ist es jetzt her, da ist der Papi gegangen. Einfach so, ohne Vorzeichen.
Am 25. Juli 2008 war das. Und mein Vater hat sich im Stall, der gerade in der Nähe des Hauses ist, hat er sich erhängt. Es ist in der Nacht passiert. Und am Morgen haben sie ihn gefunden. Mein Onkel und der Hausmeister.
Jasmin war nicht die Heim, wo es passiert ist. Sie ist im Zug gesessen, wo sie das Telefon von ihrer grossen Schwester bekommen hat.
Dann hat sie nur gesagt, sitz ist. Und dann habe ich gesagt, ja, ich sei im Zug, logisch, dass ich sitze. Ich dachte, ist bei ihr alles klar? Und dann hat sie nur gesagt, der Babi ist tot. Und in dem Moment ist in ihr alles zusammengebrochen. Ich weiss nur, meine erste Frage war, ist er besoffen tief gefahren? Das war so naheliegend irgendwo durch. Und dann hat sie ihm gesagt, nein, aber er hat sich das Leben genommen. Ich habe natürlich geheult, wie ein Schlosshund. Und wieso ist kein Papiernassüchli dabei gehabt. Und alle Leute im Zug haben mich wirklich einfach nur blöd angeschaut. Es hätte ja niemand können schmecken, was passiert ist. Und dann bin ich heim und bin einfach froh gewesen, dass ich meine Familie auch in die Arme schliessen konnte. In dieser schweren und dunklen Stunde.
Jasmin Achermann weiss bis heute nicht, warum sich ihren Vater das Leben genommen hat. Und eine Zeit lang hat sie schwer gelitten. Wie es bei ihr weitergegangen ist nach dem Freitod vom Vater, das erzählt sie später.
Input.
4/5 der Leute, die sich umbringen, leiden an einer psychischen Krankheit. Beispielsweise an einer Depression, wie der Vater von Christian Messikummer, die Geschichte, die wir vorher gehört haben. Oder auch an Alkoholsucht, wie der Vater von der Jasmin Achermann. Und beide Männer ist gemeinsam, sie sind gegangen, obwohl sie Kinder hätten. Der Vater Messikummer hat 3 Kinder hinterlassen, der Vater Achermann 4. Sie sind nicht geblieben für die Kinder. Wie kann ein Vater so etwas machen? Die Frage können wir so nicht stellen, sagt der erfahrene Seelsorger Jörg Weisshaupt. Er ist Leiter der Fachstelle Kirche und Jugend in Zürich. Er ist auch im Vorstand vom Forum für Suizidforschung und Prävention Zürich. Und er leitet Selbsthilfegruppen, speziell für Kinder und Jugendliche, wo sich ein älterer Teil, meistens über den Vater, das Leben genommen hat.
Wenn sich ein Mann das Leben nimmt, glaube ich, empfindet er gar nichts mehr für seine Kinder. Also die Empfindungen, die Emotionen gegenüber der Ehefrau, den Kindern, den Angehörigen, die spürt er nicht mehr. Er spürt sich selber nicht mehr wahrscheinlich. In so einem Moment, man redet vom Röhrenblick. Also die Optionen, Hilfe zu holen, die sind einmal vorbei, oder? In dem letzten Moment. Er würde auch nicht mehr um 143 anrufen, sondern eben, er hat es vorbereitet, er hat es geplant, sein Kopf, seine Gedanken sind erfüllt mit dem Freiheitsschlag. In der Hoffnung, es wird dann besser, oder? Und darum, ich glaube, diese Frage kann man wie nicht sich stellen. Warum macht er das, auch wenn noch Kinder da sind? Im Gegenteil, also ich höre dann von jungen Müttern, die noch Kinder haben, nach dem Suizid von ihrem Partner, dass sie sagen, ja, nur noch Kind halten mich am Leben. Also dort höre ich dann die Aussage schon, oder? Wenn die nicht da wären, dann würde ich jetzt ihm nachfolgen.
Warum hat uns der Papi das angetan? Bin ich, sind wir schuld oder mitschuld an seinem Freitod? Warum hat er uns allein gelassen? Hat er uns dann nicht gern gehabt? Fragen, die sich Kinder und Jugendliche stellen, wenn sich der Papi das Leben nimmt. Der Jürg Weisshaupt kennt die Sorgen und Nöte der Hinterbliebenen. Darüber reden wir als nächstes. Zuerst gibt es aber Musik von Baden Dochsner. Patent Ochsner mit Apollo 11. Wir hören die Hintergrundsendung Input auf SRF 3. Wenn der Papi nicht mehr da ist, dann ist das schlimm. Ganz schlimm ist es, wenn der Papi nicht mehr da ist, weil er sich das Leben genommen hat. Zwei von drei Menschen, die sich das Leben nehmen in der Schweiz, sind Männer, eben auch Väter. Die meisten leiden vor ihrem Freitod an einer psychischen Krankheit. Reden wir jetzt über die Nöte von Kindern und Jugendlichen, wenn sich ihren Papi das Leben genommen hat. Wir reden mit dem erfahrenen Zürcher Seelsorger Jürg Weisshaupt. Er ist unter anderem Leiter der Fachstelle Kirche und Jugend in Zürich. Und er hat vor 9 Jahren unter der Bezeichnung Nebelmeer die erste Selbsthilfegruppe speziell für Kinder und Jugendliche gegründet und leitet sie bis heute. Es hat bis dahin nichts gegeben, speziell für junge Menschen, die einen älteren Teil durch Suizid verloren haben. Er hat gefunden, Kinder und Jugendliche werden zu wenig integriert in den Trauerprozess nach einem Suizid. So ein Suizid, der einem durchschüttelt, der einem ratlos macht und der viele Fragen aufwirft.
Sie sind in ihrem Verhältnis zu dem Vater, den Sie vielleicht als Vorbild gesehen haben, als starke Persönlichkeit erschüttert. Das ist eine sehr grosse Verunsicherung. Und es kommt die Frage auf, ja, hat er mich nicht mehr gern gehabt? Es kann dann sein, dass ein Abschiedsbrief die Frage kann klären, dass er schreibt, ich habe euch alle lieb, trotzdem. Es ist auch dann schwierig für ein Kind oder für einen Jugendlichen, das einzuordnen. Oder? Also warum geht er auf diese Art, obwohl er uns gerne hatte? Warum tut er uns das an?
Was erleben Sie da bei diesen Leuten in diesen Selbsthilfegruppen? Gibt es da auch Groll, Wut auf den Vater?
Es ist unterschiedlich. Bei vielen kommt das Gefühl von der Wut auch auf in der Trauer, in dem Prozess von der komplizierten Trauer nach einem Suizid. Nicht bei allen. Es gibt Jugendliche, die sagen, nein, Wut habe ich nie empfunden. Aber es ist wichtig, dass wenn die Gefühle von Wut aufkommen, dass man über die reden kann und die nicht irgendwie verdrängt, aus moralischen oder ethischen Gründen.
Ja. Mit einem Suizid verändert sich das ganze Familiengebilde. Oder? Also wenn der Vater weg ist, was wahrscheinlich auch nicht immer einfach ist für Kinder und Jugendliche.
Es ist nicht einfach, vor allem dann, wenn vielleicht das Jugendliche muss wie in die Rolle vom Partner, von dem Vater hineinschleifen. Weil es merkt, es ist ein Vakuum da, auch für die Mutter, oder, wo der Ehemann den Partner verloren hat. Und dann kann es sehr, sehr belastend werden.
Wie gehen die Mädchen, wie gehen die Buben um mit dem Suizid vom Vater? Wo ist der Unterschied, wie gehen die mit dem um?
Also aus meiner Erfahrung kann ich jetzt nicht sagen, es ist eindeutig so oder so. Für Buben ist der Vater natürlich hat eine Vorbildfunktion, so ein bisschen, wo man kopieren will. Und wenn er dann sich das Leben nimmt, ist das ein extremer Bruch, eine extreme Verunsicherung. Mädchen oder junge Frauen haben oft auch schon eine Verantwortung übernommen für ihren Vater während der psychischen Erkrankung, sind zum Beispiel mit ihm in psychiatrische Sitzungen gegangen, also zum Therapeut, haben sie den Vater begleitet und haben nachher umso grössere Probleme, weil sie sich fragen, warum habe ich denn das nicht gemerkt? Ich war so nah dran mit ihm zusammen, habe ihn begleitet, fast eben auch die Rolle schon dort von der Mutter übernommen, von der Ehepartnerin, und habe doch nichts gemerkt, dass es so schlimm um ihn steht.
Das heisst, es kommen auch Schuldgefühle auf, wenn der Vater sich das Leben nimmt? Auf allen Seiten, denke ich.
Also die Schuldfrage ist die am meisten unter den Nägeln brennt. Ob jetzt bei Kindern und Jugendlichen oder auch bei Erwachsenen, die den Partner verlieren. Die Schuldfrage, was ist mein Anteil? Warum hat er sich mir nicht anvertraut? Bin ich ihm zu wenig nahe gewesen? Hat er mir nicht mehr vertraut? Und auch die Frage, warum? Warum hat er es gemacht? Warum auf diese Art? Warum hat er uns das angetan? Das sind so die zwei Fragen, die zuvorderst sind.
Jetzt die einen hinterlassen Abschiedsbrief, die anderen nicht. Gibt es das viel oder ist das eher eine Minderheit, die einen Abschiedsbrief hinterlässt?
Ich würde sagen, etwa 50% findet einen Abschiedsbrief. Es ist schön, wenn der Abschiedsbrief klärt, also Fragen beantwortet, die die Hinterbliebenen haben. Es ist schön, wenn der Abschiedsbrief entlastet, also eben zum Beispiel die Schuldfrage klärt, oder? Also es ist nicht, ihr seid nicht schuld. Wobei eine Äußerung in einem Abschiedsbrief zum Beispiel, jetzt sind ihr die Last los oder jetzt sind ihr frei oder jetzt belaste ich euch nicht mehr, ist natürlich auch gerade wieder unterschwellig eine Beschuldigung oder einfach, es ist nicht einfach, so eine Äußerung, oder? Obwohl vielleicht der Suizident das empfindet, ich gehe jetzt fort, damit meine Familie wieder leben kann, ohne diesen psychisch kranken Mann, ist so eine Äußerung wieder schwer für Hinterbliebene, weil sie finden, ja, er ist ja für mich nicht so eine Last gewesen. Ich bin gern mit ihm, wenn ich jetzt das Beispiel wieder nehme, zu dem Psychiater gegangen. Ich habe gern Anteil genommen an seinem Leben, an seiner Krankheit.
Eben damit, ich belaste euch jetzt nicht mehr. Das ist ja schon auch ein versteckter Vorwurf. Ja, ich bin euch ja ein bisschen zu viel gewesen, oder? Jetzt hinter mir los.
Ja, natürlich. Und dann kommen einem auch vielleicht Äußerungen in Erinnerung wieder, die man selber gemacht hat, oder? Wo vielleicht die Frau oder auch das Kind gesagt hat, wenn gibt er endlich mal Frieden oder wenn hört das einmal endlich auf? Oder Äußerungen, die vielleicht ein Teenager auch sonst macht, bei einem psychisch gesunden älteren Teil, oder? Aber dann kommen die Äußerungen vielleicht wieder in Erinnerung und man hat dann den Eindruck, oh, das war der Grund gewesen, dass er es gemacht hat, oder? Also ich habe ihn fast in Suizid getrieben mit so Äußerungen. Und ganz schlimm sind Abschiedsbriefe, wenn sie eine Anschuldigung noch zurücklehnen. Und das haben wir leider auch ab und zu mal, dass irgendein Satz kommt, du hast mich dazu getrieben, oder
die Schuldfrage, die treibt viele Hinterbliebene um. Und viele versuchen dann mit Hilfe von einem Medium Kontakt aufzunehmen zum Verstorbenen. Jürg Weisshaupt erzählt das Beispiel von einer Frau, die sich dem Mann das Leben genommen hat.
Berufskollegen von dem Mann haben ihre Ehegattin gesagt, du bist da mitverantwortlich, dass er es gemacht hat. Und das hat sie nicht mehr losgelassen. Und sie hat ein Medium aufgesucht, weil sie einfach das Bedürfnis hatte, das zu klären mit dem Verstorbenen. Das ist nicht ganz problemlos, weil sie hat mit dem Medium ist der Kontakt hergestellt worden, offenbar, aber es hat nicht dazu geführt, dass sie das entlastet, dass sie können loslassen konnte, sondern es hat sie in Abhängigkeit geführt zu dieser medialen Person und dem Verstorbenen. Sie ist immer wieder gegangen. Einfach, um sich immer wieder können anhören, nein, du bist nicht schuld, ich habe es nicht wegen dir gemacht. Also die Erfahrung ist, dass die Kontakte zu den Medien nicht langfristig nicht hilfreich sind. Wichtig ist, dass jemand kann sich verabschieden und nach vorne schauen kann. Und oft ist es leider so, dass dann die Hinterbliebenen wie in eine Abhängigkeit geraten zum Verstorbenen und immer wieder mühen, die Bestätigung abholen, nein, du bist nicht schuld, nein, wegen dir habe ich mir das Leben nicht genommen. Und dann wird es problematisch, weil der Blick versperrt wird nach vorne. Sie können sich nicht verabschieden, sie können nicht einen Abschluss machen und sich neu orientieren. Und das ist ein Problem.
Statt den Kontakt zum Verstorbenen zu suchen, ratet Jürg Weisshaupt zu einem aktiven Angehen vom Trauerprozess. Und zwar möglichst schnell.
Aus meiner Erfahrung muss ich sagen, je länger das Angehen vom Trauerprozess, vom bewussten Aufarbeiten von dem Verlust rausgezögert wird, desto komplizierter wird der Trauerprozess. Und je schneller, je kurzfristiger jemand ein Kind in jugendliche Psychotherapie in Anspruch nimmt, vielleicht auch Familientherapie oder auch in so eine Selbsthilfegruppe kommt wie das Nebelmeer, desto einfacher ist es, den Prozess zu laufen. Und das ist schwerste Arbeit. Der Trauerprozess nach einem Suizid ist schwere Arbeit.
Die Selbsthilfegruppe speziell für Kinder und Jugendliche gibt es in Zürich, in Bern und bald auch in Biel. Sie laufen unter dem Namen Nebelmeer. Den Link findet ihr auf srf3.ch.
Input.
Jasmin Achermann aus Beckeried war 18, als sich ihren Vater das Leben genommen hat. Das ist jetzt 5 Jahre her. Der Vater, wir haben es am Anfang gehört, der Vater war 64, ein geselliger Mann, überall beliebt und Alkoholiker. Mit seinem Freitod hat niemand gerechnet. Der ist völlig überraschend gekommen, sagt Jasmin, die zweitjüngste von 4 Geschwistern in dieser Familie.
Ich hätte nie damit gerechnet, dass er auf dem Weg uns verlassen hat.
Hat er irgendetwas hinterlassen? Irgendeinen Brief? Abschiedsbrief oder irgendetwas?
Nein, gar nicht. Ich glaube, ich habe für sie alle am meisten auf ein Zeichen gehofft, wieso dass er gegangen ist. Ich habe ja auch das elterliche Schlafzimmer geschwind mal auseinandergenommen und gesagt, irgendwo ist doch etwas. Und es ist nichts. Er ist einfach gegangen.
Wenn Sie sich an Ihre Gefühlswelt zurückerinnern, unmittelbar nachdem das passiert ist, sind Sie wahrscheinlich im rechten Strudel drin gewesen, oder?
Das war so ein bisschen alles dabei, von Wut, wieso hast du uns allein gelassen, zu wieso habe ich dir nicht Tschüss gesagt? Das hätte niemand können Tschüss sagen. Aber bei mir war es so, dass ich weg war. Und wie sich die Umstände halt ergeben haben, ist er am Abend davor spät heimgekommen aus den Beiz. Und am nächsten Nachmittag bin ich gegangen. Und dadurch habe ich ihm nicht Tschüss gesagt, als ich gegangen bin für längere Zeit. Und das ist so eine Frage, das hat mich lange beschäftigt. Wieso habe ich halt am Abend nicht gewartet oder bin zu ihm ins Geschäft oder was auch immer, die absurdesten Gedanken. Das ist so ein Gedanke, der mich wirklich lange geplagt hat.
Wie war es bei eurer Familie? Hat man Schuldgefühl gehabt? Vielleicht seine Frau Schuldgefühl gehabt?
Ja, ich denke, am Anfang vor allem die Mami. Weil es nicht immer leicht war und es halt doch ab und zu auch Reiberei gegeben hat. Und wir Kinder haben ihr halt und auch die Aussenstehenden gesagt, nein, du bist nicht schuld, wir Kinder sind nicht schuld, es ist niemand schuld in dem Sinn, weil es war seine Entscheidung gewesen. Er hat das wollen, es war für ihn der richtige Weg gewesen und ja, es war sein Weg gewesen.
Jasmin Achermann hat unmittelbar nach dem Freitod von ihrem Vater Zügel in die Hände genommen, die Hause, sagt sie. Verwandtschaft verständigt, Mami und der kleinen Schwester geschaut. Die älteren zwei hätten sich selber schauen können. Und sie hat eingegriffen, wo es um die Beerdigung von Papi gegangen ist. Keine einfache Sache. Eine Beerdigung von einem Selbstmörder. in einem katholischen Dorf, wo jeder jeden kennt.
Zuerst hat meine Mami keine Beerdigung in dem Sinn wollen machen, weil sie gesagt hat, ja, da können alle halt schauen und ah, so ein Motto haben, der ist selber gegangen. Und der Pfarrer hat meinen Vater aber auch gekannt und gesagt, ja, aber eben so ein geselliger Mensch, jemand, den man im Dorf kennt hat, den man gerne hatte, ja, man sollte schon etwas machen. Und dann hat er gefragt, ja, ob man einen Lebenslauf lesen will. Und meine Mami hat gesagt, nein, nicht unbedingt. Dass er so im kleinsten Rahmen haben wie möglich. Und das war einfach der Moment, wo ich gesagt habe, doch, ich schreibe den, ich mache das, ich trage den vor in der Kirche. Das ist mein Tschüss, habe eine gute Reise, auf meine Art, sozusagen mein Abschied nehmen mit meinem Papi. Ich bin eigentlich auch im Nachhinein froh, dass ich es gemacht habe. Ja, irgendwo schon auch ein bisschen stolz, dass ich das geschafft habe, dass ich die Stärke hatte. Und ich denke, ja, mein Papi hat sicher Freude gehabt, dass eins der Kinder erzählt hat, wie sein Leben war.
Diese Stärke hat Jasmin später verloren. Wie sie ein Jahr nach dem Freitod von ihrem Vater in Depression gefallen ist, erzählt sie uns später. Beim Vater von Christian Messikummer aus Zürich ist der Fall ganz anders gelegen. Der Freitod sei absehbar gewesen, nur nicht der Zeitpunkt, sagt der 49-Jährige heute. Er, der damals 21 war. Der ursprünglich mal sehr ehrgeizige Vater, schon seit Jahren depressiv. Ein Abschiedsbrief hat auch der Mann nicht hinterlassen.
Wir haben etwas über Freitod geredet. Und mein Vater hat auch gesagt, das Dümmste, was einer könnte machen, ist einen Brief hinterlassen. Irgendwie so einen Abschiedsbrief. Weil, den liest man. Und den liest man zwischen den Zielen. Und dann nochmal zwischen den Zielen. Und jedes Wort wird auf Gold angelegt. Und man interpretiert Sachen drin, die einfach nicht sein können. Und jeder weiss, der hat einfach viele Punkt.
Aber man sucht doch nach einem Grund. Irgendetwas einfach zum Verstehen, warum...
Überhaupt nicht, nein. Also ich habe gewusst, dass er das Leben nicht mehr lebenswert findet. Und es ist so, dass ich seinen Entscheid nicht nur akzeptiere, ich respektiere ihn auch. Also ich verstehe, ich finde es mutigen Entscheid eigentlich, sich das Leben zu nehmen, wenn man einfach sagt, ich weiss, es wird nicht mehr schön. Es ist jeden Tag eine Qual und jeden Tag ein Leiden und jeden Tag nagelt es an einem. Es gibt so irgendeinen blöden Witz, der hat er gefunden, der trifft auf ihn zu. Und der blöde Witz ist so, der Mann geht zum Psychiater und sagt, ich komme zu Ihnen, weil ich Minderwertigkeitskomplex habe. Und dann sagt der Psychiater, nein, Sie haben keinen Minderwertigkeitskomplex, Sie sind minderwertig. Und der fiese Witz, der hat er gefunden, der trifft auf ihn zu. Er hat sich wirklich minderwertig gefühlt. Und Wenn man sich so fühlt und jeden Tag aufsteht und in den Spiegel schaut und sich schlimm findet, dann muss ich sagen, ja, was soll man da noch für die anderen bleiben, wenn einem das Leben wirklich keine Freude mehr macht? Er hat natürlich das Bild vom dynamischen Kerl, der irgendwie sich muss bestätigen und jeden Tag einen Drachen erlegen und so. Und wenn er das nicht mehr kann und das an ihm nagelt, dann nagelt das nicht einfach ein bisschen, sondern es geht tief und tief und dann hat er zu viel Zeit, um darüber nachzudenken, weil er sich zurückzieht in seinen Rückzugsort und das, ich glaube, das ist einfach ein Teufelskreis, wo man fast nicht rauskommt. Ich habe eigentlich nie gebrüllt, bis zu einem Moment dann auf dem Friedhof und dort habe ich dann richtig so Tränen laufen lassen und das hat befreit und eigentlich nachher ist es so wie für mich abgeschlossen gewesen. Mein Bruder hat gesagt, für ihn sei das auch eben so gewesen. Meine Schwester hat ein bisschen härter angenommen. Ich weiss nicht, ob sie unerledigte Geschäfte hatte mit ihm oder so.
Der Christian Messikummer ist heute selber Familienvater. Was der Freitod von seinem Vater fürs eigene Vatersein bedeutet, hören wir noch vor der Neunen. Und wir reden jetzt dann mit einem Männer- und Väterfachmann und fragen, warum bringen sich so viele Männer eben auch Väter um? Zuerst gibt es Musik von Charlie Winston. «Where can I buy happiness?»
This world where I don't come from. I guess I'll just do the same. Oh, I got a little money now. Hope I got change. Where can I buy happiness? Does anybody know? Where can I buy happiness? 'Cause I don't know. Oh, deep in the city, where the lights are like a bad dream, there's people selling trees and snow in every window. I heard a story of a man called Christ, and to celebrate his birthday, everybody pays a high price. They must keep happiness behind closed doors, 'cause I can't seem to find no happiness store. It's to raise a smile against the law, 'cause they all look just how I feel. And if they've got a little joy, well, I'm happy to make a deal. Well, I beg and I borrow, but I'm not gonna steal. Where can I buy happiness? Does anybody know? Where can I buy happiness? Oh, 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 oh. Where can I buy?
Wenn sich Väter das Leben nehmen, das ist das Thema noch bis um 9 Uhr in der Hintergrundsendung Input. In der Schweiz werden 2/3 von allen Suiziden von Männern begangen. Ein Grund dafür ist, dass die Männer effizienter sind im sich selber umbringen. Sie wählen in der Regel todsichere Mittel. Frauen probieren es einmal mit einer Überdosis Medikament und werden dann häufig gerettet. Aber kann es sein, dass der Freitod eben auch so eine typisch männliche Art und Weise ist, ein Problem zu lösen, in Anführungs- und Schlusszeichen? Fragen wir Andreas Porter. Er ist Fachmann in Sachen Männer und Väter, Vizepräsident von Männer.ch.
Wenn wir genauer heranschauen, merken wir, dass Männer ganz bestimmte Muster gelernt haben, vor allem auch mit Schwierigkeiten im Leben umzugehen, respektive eben nicht gelernt haben, mit Schwierigkeiten, mit Niederlagen umzugehen. Als Männer lernen wir vor allem, etwas selber zu machen, etwas zum Erfolg zu bringen, etwas zu probieren, dass es doch noch gelingt. Selbst ist der Mann. Und vor allem auch ohne fremde Hilfe. Und darum ist es nachher so schwierig, wenn ich an die Grenzen komme und nicht mehr einfach der stark bin und plötzlich merke, hoppla, jetzt weiss ich nicht mehr weiter, jetzt müsste ich sogar Hilfe annehmen, müsste Unterstützung holen. Und wenn man das nie gelernt hat, kommt das ganze Selbstbild eigentlich ans Ende. Und weiss man wirklich aus Männersicht nicht mehr weiter. Und da gibt es scheinbar eine Serie von Männern, die dann gar nicht mehr anders sehen als der eigene Tod.
Selbst ist der Mann und ein Siebensich. Und wenn er das nicht mehr bringt oder auch nur das Gefühl hat, er breche es nicht mehr, wird es schwierig. Dann kommt das Selbstbild ins Wanken oder kracht ganz zusammen. Der Seelsorger Jörg Weisshaupt, den wir vorher in dem Input gehört haben und wo viel mit Hinterbliebenen nach einem Suizid vom Vater zu tun hat, sagt:
Wenn ich Schilderungen höre von der Partner oder einfach Kind, sind es oft Männer, die perfektionistisch veranlagt waren. Also die einfach alles gut gemacht haben. Und vielleicht nicht einmal von der Umgebung kritisiert worden sind, aber einfach sehr ein hohes Mass an sich selber, sehr hohe Anforderungen an sich selber gestellt haben.
Und so sagt der Andreas Potter.
Ich erlebe eigentlich, dass Väter in der heutigen Zeit unter hohen Erwartungen, hohen Ansprüchen stehen. Einerseits von aussen. Ein guter Vater hat sehr viel zu leisten, nicht nur beruflich und finanziell, sondern auch emotional ein guter Vater zu sein. Und viele Männer wissen auch heute, wie wichtig Vater sie ist und haben auch sehr hohe Erwartungen an sich selber, was ein guter Vater ist. Und wenn sie dann auch den eigenen Ansprüchen oder den Ansprüchen von aussen nicht mehr gerecht werden können, dann kann das zu einem Schock führen, dann merken sie plötzlich, hoppla, jetzt kann ich ja das, was ich immer wollte, kann ich eigentlich nicht erfüllen. Viele Väter laufen auch so, ohne dass es jetzt so eine Gewaltlösung gibt, mit einem recht schlechten Selbstbewusstsein um und sagen, sie seien schlechte Väter. Und wenn ich plötzlich gar keine Möglichkeiten mehr sehe, meine Verantwortung wahrzunehmen, zum Beispiel auch die finanzielle oder auch die emotionale, wenn ich plötzlich nicht mehr Möglichkeiten sehe, mit meinen Kindern in einem engen Kontakt zu sein, dann fallen die hohen Ansprüche und Erwartungen an mich selber irgendwo in sich zusammen. Und dann bin ich vielleicht so enttäuscht über mich selber. Das Gefühl gehabt, jetzt habe ich den Mann nicht gestellt, jetzt bin ich nicht der Vater gewesen, den ich doch eigentlich haben wollte. Jetzt gibt es keine Lösung mehr.
Der Vater, den ich doch eigentlich haben wollte sein. So ein Vater zu sein ist schwierig, wenn man geschieden oder getrennt ist und Kinder bei der Mutter sind. Man sieht sie zwar, aber nur ab und zu und nur für ein paar Tage. Und so eine Krisensituation, wo man als Vater an den Rand kommen kann, ist die, wenn man das Kind wieder zurückgeben muss, sagt Andreas Porter.
Wenn ich aber gesehen habe, wie die Väter sich von ihren Kindern verabschiedet haben und den Schmerz auch vom Wiederalleinsein, habe ich gemerkt, dass sie das einholt, ihre Intensität, wie sie selber nicht erwartet haben. Und wenn sie dann wieder ganz allein sind, zum Teil ihre tiefe Einsamkeit, das kommt auch dazu in solchen Situationen, die eben eure sozialen Netze nicht mehr haben, vielleicht auch keine Freunde haben, kann das so in eine tiefe Einsamkeit hineinführen, auch mit diesen persönlichen Gefühlen und Machtlosigkeit, eigentlich die Nähe, die sie im Grunde genommen im tiefsten wollen, herzustellen. Und das kann schon zu sehr, sehr schmerzhafte und tragische Situationen führen.
Trotzdem, auch ein Mann, der die Kinder bei der Mutter wohnt und wo seine Kinder nicht so viel sieht, auch er hat doch Kinder, die ihn gerne haben und die auf ihn zählen. Und dann geht er einfach. Die Verantwortung wahrnehmen, sieht anders aus.
Ja, oder vielleicht Verantwortung nicht mehr anders können wahrnehmen, vielleicht aus der Sicht vom Vater. Seine Form noch das letzte Mal Verantwortung wahrzunehmen. Aber es ist schon so, für das Kind sieht es nachher anders aus. Und das kann schon tiefe Gefühle von Verlassenheit, von Unsicherheit zurücklassen. Auch so etwas wie ein Gefühl von Treulosigkeit oder Unzuverlässigkeit, ganz sicher. Weil das sagen immer auch die Väter, schaut vor allem eure Kinder zählen letztlich auf eure Zuverlässigkeit und auf eure väterliche Treue. Und wenn der Boden plötzlich nicht mehr da ist, das müssten die, die den Weg gehen, wissen, können sie ihren Kind sehr eine schwere Hypothek aufbürden. Im tiefsten habe ich das Gefühl, Suizid sei eine Form von Aggression, für noch einmal ganz klar sich anzumelden und zu sagen, ich werde schon da gewesen. Aber vielleicht auch für letztlich auch gleich auch noch irgendwo ein schlechtes Gewissen zu machen, weil das ist ja eigentlich das, was übrig bleibt, fast in allen Fällen von Suizid, die ich kenne, dass nachher Leute da sind, die sich selber Vorwürfe machen und so zurückdenken an die Person. Was hätten wir können und sollen anders machen? Und vielleicht ist das die Form, wo jetzt die Männer, die diesen Weg gehen, noch eine Anerkennung suchen und eine Beschäftigung und eine Nähe mit ihnen.
Gehen wir jetzt zum letzten Mal zu den beiden Beispielfällen von Leuten, die sich der Vater das Leben genommen hat. Der Vater von Christian Messikummer war wahrscheinlich genau so ein Siebensicher, wie wir ihn vorher beschrieben haben. Einer, der in seinem Selbstbildnis jeden Tag einen Drachen erleidet, wie sein Sohn vorher mal gesagt hat. Ein ehrgeiziger Mann, der es vom Bürzer zum Betriebsleiter und Einfamilienhäuschenbesitzer gebracht hat und der dann jahrelang depressiv war und sich mit 49 aus dem Leben verabschiedet hat. Und so hat sich sein Sohn damals gefühlt nach dem Suizid vom Vater am 10. August 1984.
Das ist so zwischen das ganze Entsetzen, wenn ein älterer Teil einfach so geht, und aber auch eine Erleichterung ist da gewesen. Ich habe es gerade noch mit meinem Bruder besprochen, und mein Bruder ist 4 Jahre älter. Und er hat auch gesagt, es ist eigentlich fast eine Erleichterung gewesen. Es ist so, das Damoklesschwert ist einfach nicht mehr über einem gehangen. Es ist runtergekommen und man hat gemerkt, es geht weiter. Ich habe mit 12 schon gewusst, dass mein Vater nicht mehr so richtig leben will. Und ich habe es mit 15 gewusst, und ich habe es mit 18 gewusst. Mit 21 ist es dann passiert. Und man hat es einfach immer gewusst, es ist einfach so, es ist latent einfach über einem geschwebt. Wie er auf das Datum gekommen ist oder ob es den gleichen Impulshandlung war, geplant hat das sehr lang, das weiss ich.
Der Vater hat ihm schon vor seinem Freitod gefehlt, sagt sein Sohn heute, weil der Vater nie wirklich da war. Zuerst wegen der Karriere und dann wegen der Depression.
Richtig vermisst habe ich ja nicht. Ich habe aber nachher gemerkt, wie ich eigentlich so eine Vaterfigur ein bisschen vermisst habe. Ich hatte einen besten Freund gehabt und bei denen habe ich es schon recht lässig gefunden, wenn der Vater da mal zwischendurch ein Machtwort einlegt. Oder, später habe ich gemerkt, wie ich mich an meinem Schwiegervater anwerfe. Der Schwiegervater, der habe ich Sachen gefragt, die ich meinen eigenen Vater höchstens müsste fragen. So Lebensfragen, so wie würdest du und was denkst du darüber und so. Das würde ich meinem Vater gerne fragen, aber das habe ich nie können. Und dann habe ich beim Schwiegervater wieder so eine Person gefunden, wo man halt konsultieren kann in Lebensfragen.
Der Christian Messikommer ist heute 49, genauso alt wie sein Vater war, bis im Freitod. Und er ist Familienvater, hat 2 Töchter, 10 und 14. Und er hat geschaut, dass er nicht ins gleiche Fahrwasser wie sein Vater kommt.
Ich habe mich dann selber beobachtet, wie ich Karriere gemacht habe, dass ich plötzlich einfach gefunden habe, nein, einfach nicht. Das habe ich wirklich bewusst abgeklemmt. Ich wollte für meine Familie da sein. Und es ist mir recht gut gelungen, glaube ich. Wenn man meine Frau als zweite Kind hatte, dann habe ich 1,5 Jahre geschaut, dem Kind, und sie ist Geld verdienen gegangen. Ich habe wirklich nicht irgendwie so einen Karrieretrip gehabt oder so etwas. Das hat einfach aufgehört in dem Moment, wo ich mich für Familien entschieden habe. Und ich bin heute sehr, sehr froh damit.
Der Papi von Jasmin Achermann hat sich das Leben genommen, als sie 18 war, vor 5 Jahren. Der gesellige Mann, überall beliebt, er war jemand im Dorf zu bekariert und er war Alkoholiker. Der Suizid ist für die Familie, Jasmin hat noch 3 Geschwister, völlig überraschend gekommen. Jasmin Achermann hat dann die Heim geschaut, dass der Karren läuft. Keine Zeit für Trauer.
Ich habe dann meine Trauer nicht zugelassen. Ich habe sie in dem Sinn wenig gespürt. Also, logisch war ich traurig, aber nach einem gewissen Zeitpunkt eben so unter dem Motto, the show must go on. Ja, habe ich dann geschaut, dass unser Leben wieder in die rechten Bahnen kommt, dass wir weitermachen können wie davor, dass wir eine normale, ja, für Schlusszeichen Familie sein können und dass wir zusammen lachen können und ja.
Das ist ein Jahr lang so gegangen und dann hat sie alles eingeholt, wo sich der Mann von der grossen Schwester auch noch das Leben genommen hat.
Der Tod von meinem Schwager war das, was mich dann völlig aus der Bahn gerührt hat. Er hat auch ein Kind hinterlassen. Und ich habe mir vorgestellt, wie es jetzt diesen Kindern geht. Die haben jetzt auch den Papi verloren. Die haben ja schon mitbekommen, dass der Grossdaddy nicht mehr rum ist. Ja, das hat einem schon auch Sorgen gemacht, weil man es wahrscheinlich auch wieder auf sich selber reflektiert hat. Und dann auch mein Onkel sich das Leben genommen hat, dass er auch wieder den Freitod gewählt hat. So, man hat einfach das Gefühl, ja, jetzt muss es aufhören. Weil irgendwann ist, ja, denkst du, jetzt kannst du nicht mehr.
Zuerst der Vater, dann der Schwager, dann noch der Onkel. 3 Männer aus der Familie von Jasmin Achermann haben sich das Leben genommen. Sie sind ihrer Schwester beigestanden, hat sich Sorgen gemacht um die Kinder und nicht gemerkt, dass sie selber in die Depression hineingerutscht ist, sagt Jasmin Achermann. Und dann sei alles nur noch stockdunkel gewesen. Sie hat dann professionelle Hilfe geholt, bei einer Psychologin und beim Hausarzt. Und sie hat mit vielen Leuten darüber geredet, über das, was man sonst nicht so redet, eben über Suizid. Und gemerkt, dass sie nicht allein ist, dass es viele gibt, die Gleiches oder Ähnliches erlebt haben wie sie. Es ist dann wieder heller geworden im Leben von Jasmin Achermann. Die Frage nach dem Warum hat sich der Papi das Leben genommen, die ist bis heute ungeklärt. Jasmin Achermann, die damals, was passiert ist, fieberhaft nach einem Abschiedsbrief nach irgendeinem Zeichen gesucht hat, sie kann unterdessen damit leben.
Irgendwann merkt man einfach, dass es einem kaputt macht, wenn man die ganze Zeit sich nach dem Warum fragt und wieso und wer ist schuld, obwohl ja niemand schuld ist. Irgendwann ist die Frage wie nebensächlich, weil er fehlt egal wieso das gegangen ist, er ist nicht mehr da. Und darum ist es, warum und wieso, eigentlich gar nicht mehr wichtig. Es tut immer noch weh. Ich sage nicht weniger weh als damals, es tut anders weh. Heute, wenn ich an meinen Vater denke, habe ich eigentlich meistens ein Lachen im Gesicht, weil man denkt einfach an die schönen Sachen und Zeiten, die man hatte.
Es tut immer noch weh, aber es tut anders weh. Weh tut der 23-jährigen Frau zum Beispiel den Gedanken daran, was ihren Papi nicht mehr miterleben kann, was er verpasst und was er mit ihr verpasst.
Also ein Mädchentraum von mir war immer, dass wenn ich mal heirate, dass er mich zum Altar führt und mich meinem zukünftigen Mann wird übergeben. Und ja, wenn ich jetzt daran denke, ich denke, das wird ein schwieriger Moment für mich sein, weil er hat sein Mädchen Zellen übergeben. Und er hat zum Beispiel meine Freunde nie kennengelernt. Und ich weiss, die zwei sind sich ähnlich vom Charakter her. Und die hätten sich super verstanden. Und ja, es wäre schön gewesen, wenn sie sich noch getroffen hätten.
Auf meine kiosk-psychologische Bemerkung, ob echt ihre Freundin jetzt der Vaterersatz sei, hat Jasmin nachher mal noch gelacht und gefunden, nein, die beiden Männer seien zwar auf einer Seite schon ähnlich, aber auf der anderen Seite dann doch zwei völlig andere Menschen und Charaktere. Klar ist, und jetzt kommen wir zum Schluss von dem Input, klar ist, der Papi ist immer noch enorm präsent im Leben von Jasmin. Sie denken jeden Tag an ihn, vielleicht einmal nur kurz, aber jeden Tag.
Das sind schöne Gedanken, also es ist jetzt nie, ja, du hast mich allein gelassen oder so, sondern es ist wirklich, ah, wir haben lustige Sachen gehabt miteinander oder wir haben Freude gehabt miteinander oder haben gelacht. Er ist eigentlich immer da und er ist ein fester, immer noch, und er wird es immer bleiben, einfach ein fester Bestandteil von meinem Leben. Weil er und seine Geschichte, das ist ein Teil von mir. Das ist etwas, was mich geprägt hat, was mich weitergebracht hat und ja, was mich auch an meine Grenzen gebracht hat.
Input Podcast auf SRF 3.